Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier und heute im Stadtlabor, eine Gruppe des Vereins Respekt e.V. und unser Thema heute Jugendkonfliktmanagement sowie die Arbeit des Vereins Respekt e.V. Für Sie heute am Mikro Alexandra Serjogin und Klaus Scharke vom Stadtlabor-Team. Und wir machen kurz eine kleine Vorstellungsrunde. Wir haben heute volles Haus hier in unserem kleinen Studio und die Gäste sagen kurz, wer sie sind. Und dann geht's weiter.
Ja, hi, ich bin Janina, ich bin 28, Studentin und mache jetzt gerade Praktikum bei Respekt e.V.
Hallo, mein Name ist Marco, bin 16 Jahre alt und bin Respekt-Teilnehmer.
Hallo, mein Name ist Navid Nawabi, ich bin 21 Jahre alt. Ich habe 6 Monate im Jugendkonfliktmanagement Ausbildung gemacht.
Ja, mein Name ist Frank Lobes. Ich bin hier der Oldie in der Runde mit 49 Jahren und habe den Verein mitgegründet. Ja, und bin hier und da ein bisschen aktiv unterstützend tätig.
Hallo, ich bin die Tamina und war Teilnehmerin bei Respekt e.V.
Hallo, ich bin Evelyn Dymakowski, bin 35 Jahre alt, Trainerin bei Respekt und im Vorstand.
Ich bin Christiane Gristzig, ich bin 46 Jahre alt. Quatsch, ich bin 47, das habe ich ja noch gelogen. Also macht man sich jünger, ne? Ich habe den Verein gegründet und bin erste Vorsitzende, bin Trainerin und Referentin.
Hallo, ich bin Attila, ich bin 24 Jahre alt, im Vorstand und Trainer bei Respekt e.V.
Hallo, ich bin Azad, bin 22 Jahre alt und bin Jugendkonfliktmanager.
Okay, jetzt haben wir haben gehört Trainer, Teilnehmer, Referent, Vorstand, Jugendkonfliktmanager oder Jugendkonfliktmanagerin. Ich würde ganz gerne mal wissen, was das eigentlich ist. Also so was repräsentiert man dann, wenn man sozusagen sich mit einem solchen Titel schmücken darf?
Wir haben ja hier die Expertinnen und Expertinnen sitzen. Jetzt traut sich aber keiner, selbst zu sagen. Dann sage ich es mal. Ich habe das Jugendkonfliktmanagement mit einer Kollegin zusammen entwickelt, weil wir uns gedacht haben, es gibt jede Menge Jugendliche, die viele Kompetenzen haben, die sie manchmal gar nicht selbst kennen oder das Spektrum nicht richtig ausschöpfen können. Und das heißt, wir haben ein Training entwickelt, wo jeder, der Vorbild werden möchte, für andere teilnehmen kann. Und wir helfen innerhalb des halben Jahres durch das Training, dass sie unterschiedliche Kompetenzen entwickeln können, so dass jeder dann in seinem Umfeld Konflikte besser managen kann.
Könnt ihr, die mitgemacht haben oder die jetzt Trainer geworden sind, was dazu sagen, was das ganz konkret heißt, was man da macht? Was man für Übungen macht oder wie man sozusagen dahin kommt und wie so ein halbes Jahr abläuft?
Ja, also ich bin ja jetzt Trainer. Ich habe auch mit dem Jugendkonfliktmanagement gestartet. Und da geht es im Training geht's viel darum, Selbstreflexion. Also bedeutet, was für ein Mensch bin ich? Welche Stärken und Schwächen habe ich? Weil das sehr wichtig ist, um auch später agieren zu können. Und natürlich auch viel Teamübung. Wie kann man im Team arbeiten? Wie kann man auch gut anleiten? Weil das auch sehr, sehr wichtig ist bei Konflikten, weil alleine löst man Konflikte eher selten.
Also das heißt, das ist eine Erfahrung, die du gemacht hast, dass man Konflikte, man könnte ja auch sagen, ja, kann ich alles alleine? Also warum löst man Konflikte eher selten allein?
Also Konflikte eher selten allein, sage ich jetzt deswegen, weil Konflikte im Allgemeinen immer von Menschen so gesehen werden, erst wenn irgendwie zugeschlagen wird. Also dann erkennt man hundertprozentig einen Konflikt, wobei der Konflikt eigentlich schon meistens viel früher startet. Aber wenn ich von Konflikten rede, das ist vielleicht einfach eine Fehldefinition von mir, wenn ich über Konflikte rede, dann meine ich die Konflikte, die schon eskaliert sind. Und da alleine reinzugehen, wenn sich zwei zum Beispiel prügeln, ist sehr gefährlich für einen selber. Und deswegen sollte man sich immer Hilfe holen. Und deswegen ist es auch wichtig, gut anleiten zu können und auch gut im Team arbeiten zu können.
Hm. Gibt es noch andere Stimmen? Also wie habt ihr das erlebt, so als Teilnehmer bei Respekt e.V.?
Vielleicht kann Azad mal was dazu sagen. Du hast ja, also es geht darum, dass im Konfliktmanagement muss jeder Teilnehmer einen typischen Konflikt, den er öfter hat, der immer wieder kommt, bearbeiten. Und Azad hat ganz oft einen Konflikt mit Busfahrern. Und den hat er im Konfliktmanagement ja auch bearbeitet. Und da ging es ja auch darum, dass du die Hilfe geholt hast. Den hast du ja auch nicht selber gelöst.
Ja, da ging es halt darum, dass ich beleidigt wurde, beziehungsweise die Hilfe nicht bekommen hatte. Und
Entschuldigung, was hast du für Hilfe konkret gebraucht? Also einfach, damit unsere Hörer, Hörerinnen sich das vorstellen können.
Hilfe an sich von höherer Macht, also von der Polizei zum Beispiel, dass ich da Hilfe bekommen habe.
Und jetzt bei der, also das heißt, wenn Christiane sagt, ein Konflikt mit einem Busfahrer, dann gab es ja da halt irgendwie ein Thema. Also was war da das ganz konkrete Thema, was es sozusagen zu lösen galt, wo es vielleicht einen anderen Weg zu finden galt, wie man halt irgendwie damit umgeht oder mit diesen Schwierigkeiten, die auf einen wirken?
Es ging darum, dass ich mit dem Rollstuhl nicht in den Bus reinkam und ich die Rampe halt brauchte. So, und der Busfahrer wollte mir halt nicht helfen. Und da brauchte ich halt die Hilfe, dass er entweder den Bus absenkt oder mir die Rampe gibt. So, und das hat er beides nicht gemacht. Und da brauchte ich halt Hilfe.
Und ist das öfters vorgekommen schon? Also so...
Bis jetzt zweimal.
Mhm. Ja. Und dann ist man, also so in deiner Situation ist man dann halt erstmal hilflos und ohnmächtig und vermute ich mal und weiß gar nicht, was man machen soll.
Richtig.
Das ist das, was wir rausarbeiten mit den Teilnehmern, dass jeder so seine Muster hat. Und ein Muster ist, wenn der Busfahrer dann unfreundlich wird, eben selbst unfreundlich zu werden, zu beleidigen, rumzupöbeln. Das ist eben so eine Möglichkeit. Oder eben ruhig zu bleiben, in Distanz zu gehen und zu sagen, wie komme ich aus der Situation so raus, dass ich das kriege, was ich will, ohne dass ich einen Nachteil habe.
Also wie war das für dich? Also so nach diesem, also mit dieser Beschäftigung, hat das für dich konkret eine Hilfestellung bedeutet, jetzt für dein aktuelles Leben, nachdem du sozusagen durch diesen Konflikt dann durch bist?
Ist das jetzt auf das Training bezogen?
Auf deine Lebenssituation. Also wenn jetzt zum Beispiel diese Situation nochmal vorkommt mit dem Busfahrer, hast du jetzt andere Handlungsoptionen, andere Handlungsmöglichkeiten, wie du damit umgehen kannst, wenn die gleiche Situation dir nochmal begegnet, nachdem du das Jugendkonfliktmanagement durchlaufen hast?
Allgemein für mich selber habe ich das jetzt nicht. Eher habe ich daraus gelernt, dass ich, wie kann man das denn sagen?
Könnt ihr unterstützen? Also, weil ihr kennt ja Azad, also sozusagen. Ne? Also so manchmal findet man jetzt gerade nicht das richtige Wort, was man braucht.
Nein, dass man einen anderen Bus nimmt.
Dass du für den nächsten Bus nimmst.
Also ich habe das so gelernt, dass ich halt den nächsten Bus dann halt nehme. Aber jetzt direkt, dass ich mich nochmal mit einem Busfahrer anlege oder so, werde ich nicht mehr tun, weil das wird mir zu stressig.
Okay, gibt es andere Situationen, die vielleicht irgendwie einer von euch beschreiben kann? Also ich sag mal so ein Vorher-Nachher, wie man vielleicht in eine bestimmte Situation reingegangen ist und wie man diese Situation dann jetzt mit diesem neuen Wissen sieht? Freiwillige vor.
Ja, also ich bin erst seit 4 Jahren in Deutschland und ich wusste nicht, wie man da durch Konflikte in Deutschland oder in Kassel rumgeht, wenn man ein Problem hat oder besonders zum Beispiel, man sieht oft, dass so viele Alkoholiker Menschen oder wie soll ich das beschreiben, zum Beispiel, die man einfach trifft ins Leben und man muss eine Lösung finden, wie man damit rumgeht. Zum Beispiel, das haben wir auch im Konfliktmanagement gelernt und wir haben auch noch dabei Vertrauen gelernt, wie man jemanden vertraut oder glauben und so weiter. Also auf jeden Fall, das hilft im Alltag oder in der Lebenssituation hilft das und man lernt viel dabei.
Ja. Und das heißt, für dich ist es auch wichtig gewesen, dass du bist sozusagen zugewandert zu uns gekommen jetzt und hast dich einer Gesellschaft gegenüber gesehen, von der du nichts weißt, vermutlich. Ne? Genau. Also deren Kultur dir fremd ist, ja. Und wo wahrscheinlich Ich stelle es mir so vor, dass die Konflikte, die man hat, in deinem Heimatland anders ausgetragen werden, weil es dort einfach eine andere Kultur gibt. Und jetzt stehst du hier und musst sozusagen das neu lernen. Kann man das so verstehen?
Ja, ich komme aus Afghanistan und da geht einfach Konflikt komplett anders. Zum Beispiel, da geht man durch Pistole, durch Messer, durch Schlägerei, sowas. Aber jetzt halt, ich bin in Deutschland, ich habe eine neue Kultur kennengelernt. Und natürlich habe ich auch dabei gelernt, hier im Jugendkonfliktmanagement, wie man durch Konflikt hier in Deutschland rumgeht.
Ja, okay. Und das Stichwort, was du gerade gebracht hast, das war Vertrauen lernen. Ja, und das ist ja, also wenn ich Vertrauen lernen muss, impliziert das ja im Grunde genommen, dass ich es vielleicht auch schon mal verloren habe oder dass ich es nicht habe oder dass ich es mir erst erarbeiten muss. Und wie lerne ich Vertrauen mit anderen? Also ihr macht, wenn ich es richtig verstanden habe, dann macht ihr das ja halt auch als Gruppe. Es gibt Gruppenübungen oder so. Aber könnt ihr das beschreiben? Wie ist das? Wie lernt ihr Vertrauen?
Konfliktmanagement hat unterschiedliche Erfahrungsbereiche, in denen die Teilnehmer Übungen machen und was lernen können. Und der eine ist eben Vertrauen, weil wir davon ausgehen, wenn man Konflikte managen will, muss man sich selbst vertrauen und auch anderen vertrauen können. Und das Zweite, was Navid auch angesprochen hat, dass wir uns über verschiedene Kulturen und Werte auch auseinandersetzen, das nimmt auch einen ganz großen Raum ein. Und dieses Vertrauen, Selbstvertrauen, dazu machen wir unterschiedliche Aktionen. Zum Beispiel Abseilen vom Kirchturm. Ja, dann erzähl mir doch was drüber.
So was zum
Abseilen. Zum Abseilen vom Kirchturm.
Genau, und vielleicht, was das, also was das für dich sozusagen bedeutet hat, um Vertrauen zu gewinnen.
Ja, es war zuerst die Überwindung, dass man das macht und dass man halt als Gruppe da ist, unterstützt wird von den anderen, ermutigt wird, angefeuert wird und sich das einfach zutraut. Ja, und auch als Vorbild für, ich bin ja Trainerin, und dass man als Vorbild für die Jugendlichen agiert.
Und du sagst, dass ihr dort als Gruppe seid. Wie wichtig ist die Gruppe für euch? In diesem Erfahrungsraum, den ihr euch da schafft. Weil ich verstehe es so, dass man das, was ihr macht, was ihr erfahrt, dass man das nicht als Individuum erfahren kann, sondern dass man sozusagen auch die anderen dazu braucht. Ist das so?
Naja, man lernt ja voneinander. Und die Jugendlichen kriegen bei uns Lösungsvorschläge, wie sie mit Sachen im Alltag umgehen können, mit Konflikten. Und da können sich natürlich, was für sie ist, rauspicken. Ja, viele Sachen kennen die einfach nicht.
Beispiel? Also so, wenn du jetzt zum Beispiel, du sagst, du bist jetzt Trainerin, ne? Und die Jugendlichen, was haben die so für ein Alter, mit denen du dann arbeitest konkret?
Von wie viel? Also im Jugendkonfliktmanagement zwischen 15 und 22, 23. Aber generell fangen wir ab der Grundschule an. Also wir haben ein Spektrum von Grundschulalter bis zu Erwachsenen.
Also zum Beispiel üben wir mit denen Schlagfertigkeit, ja. Also die werden irgendwie angegriffen verbal, und wie gehe ich aus dieser Situation raus? Geben wir denen Vorschläge und üben richtig Schlagfertigkeiten und ja.
Aber wir haben ja vorhin halt auch gehört, ne, also so was du als Konflikt beschrieben hast, dass es dann teilweise schon handfest wird. Also Schlagfertigkeit im besten Sinne wird sozusagen bei euch vermittelt, ja. Und zwar im verbalen und im gewaltfreien Verständnis sozusagen.
Genau.
Okay, bis hierher erstmal ganz herzlichen Dank an unsere Gäste. Wir machen jetzt eine kurze musikalische Pause und hören uns gleich wieder im Stadtlabor. Ja, willkommen zurück im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sprechen heute über das Thema Jugendkonfliktmanagement und die Arbeit des Vereins Respekt e.V. Und wir haben die Gründer, die Teilnehmer und Initiatoren sozusagen dieser ganzen Geschichte. Christiane, du hattest diesen Song, den wir gerade gehört haben, mitgebracht, und der hat eine Bedeutung für euch und für eure Arbeit. Vielleicht kannst du es einfach kurz erläutern, dass unsere Hörer mal mitkriegen, wo kommt das her und was sind eure Ansätze dazu?
Das Lied heißt ja Diese Kinder, und der Text geht darum, diese Kinder, sie sind dreckig, böse und gemein, lass dich nicht mit diesen Kindern ein. Und das ist so ein bisschen die Grundlage, dass wir sagen, diese Kinder, die sind eben nicht dreckig, böse und gemein und man kann sich durchaus mit denen einlassen. Und der Refrain ist ja, ich bin nur das, was du mir gibst. Und das haben wir als Überschrift genommen für das Jugendkonfliktmanagement, weil wir sagen, wenn wir Jugendlichen geben, du kannst Konflikte lösen, du kannst dich sozial verhalten, du kannst dich respektvoll verhalten, dann haben sie auch die Chance, genau das zu tun. Wenn wir sagen, du bist Gangster, du bist das Letzte, du bist hier nicht gewollt, dann werden sie irgendwann dem auch entsprechen und sich auch dementsprechend verhalten.
Auf welchem Weg kommen denn die bösen Kinder zu Respekt e.V.? Also wie gelangt man zu Respekt e.V.? Weil es weiß ja nicht jeder, dass es diesen Verein gibt. Und also wie seid ihr zu Respekt e.V. gekommen?
Ja, es gibt verschiedene Weg, wie man durch den Respekt e.V. kommt, zum Beispiel durch die Freunde, durch die Klassenkameraden. Ich bin persönlich durch meine Schule gekommen, weil Christiane ist in meine Klasse gekommen und wollte einfache Informationen geben. Und dann hat sie mich angesprochen, ob ich mitmache und hat gesagt, wir brauchen dich. Dann, also sage ich so, dass ich das durch den Schule gekommen oder durch den Klasse, ja, oder durch die Christiane, also,
ja. Wenn wir in den Trainings in der Schule zum Beispiel sind, gucken wir ganz gezielt, wer hat was zu sagen in der Klasse. Das heißt, wir nennen das statushohe Jugendliche. Also die, die ein Vorbild sein können für andere. Und das muss nicht unbedingt positiv sein, weil Vorbild kann man auch sein, indem man andere unterdrückt. Aber wichtig ist uns zu gucken, haben die ein hohes Ansehen bei den anderen. Und genau den Jugendlichen bieten wir die Möglichkeit, im Training noch mehr dazu zu lernen.
Aber dann im positiven Sinne, also wenn es jetzt irgendwie, wenn sie so ein bisschen auf der anderen Seite stehen, ja, also so, weil negativ, also Vorbilder, klar, funktioniert in beide Richtungen, ne, und so und was, ich habe es so verstanden, dass ihr ja mir jetzt sozusagen eine Möglichkeit gibt, mich auszubilden, mich zu stärken und selber dann jemand zu sein, der vielleicht, oder ich sag mal, dieses Wort cool, ne, dass man irgendwie, dass plötzlich vielleicht was anderes cool ist, als das, was man früher gemacht hat. Ist das, geht das so in so eine Richtung?
Genau, das geht in die Richtung. Und wir gehen ja auch davon aus, dass eben nur die Vorbilder, das heißt die mit einem hohen Status, mit einem hohen Ansehen bei Jugendlichen, dann auch mit einem anderen Wertesystem Vorbild sein können. Und zu denen, die jetzt hier sind, das ist ja Navid, Marco und Azad, die aus Schultrainings zu uns gekommen sind. Da war es so, dass wir bei Navid, der war jetzt nicht unbedingt der Negativvorbild war, aber wo wir einfach ein Potenzial gesehen haben, was gar nicht genutzt wurde. Ja, der war noch nicht lange in Deutschland, der musste sich erstmal orientieren, auch in dem ganzen Bildungsbereich. Und der konnte eben über das Jugendkonfliktmanagement nochmal eine ganz andere Seite entwickeln. Während das bei Marco ja durchaus andersrum war. Ja, den haben wir kennengelernt als der noch was extra brauchte in der Schule. Und da haben wir aber gesehen, dass der auch Potenzial hat und sich auch in eine andere Richtung entwickeln kann. Und das hat er auch hingekriegt. Weil mit Markus Klasse haben wir später nochmal ein Training gemacht und da war er dann schon Co-Trainer und hat dafür gesorgt, dass die anderen Schüler, die verweigert haben, andere beleidigt haben, anderen Schläge angedroht haben, dass die sich regulieren können und auch am Training teilnehmen. Und Azad war in seiner Schule auch Klassensprecher, glaube ich. Nee, schüttelt gerade den Kopf, Klassensprecher nicht. Auf jeden Fall hat er innerhalb seiner Klasse viel zu sagen gehabt. Und da war das Anliegen, Azad war auf einer Förderschule, zu gucken, das Potenzial, was er hat, schafft er das eben auch außerhalb dieses geschützten Rahmens der Schule, kann er das auch woanders einsetzen. Und auch das ist ihm ja gelungen.
Ja, jetzt haben wir ja, hier eine relativ bunt gemischte Truppe von Leuten sitzen. Also wir haben auch eine Reihe von Jugendlichen mit der berühmten Zuwanderungsgeschichte. Wie ist das für euch, wenn ihr jetzt in der Gruppe zusammenkommt? Also man hört ja immer mal sowas, ne? Also wenn man jetzt selber nicht damit so zu tun hat, oder wir hatten ja, der Fatih hat für uns, für Alexandra und mich, einen Spaziergang gemacht in der Nordstadt und hat uns seine Nordstadt gezeigt, ne? Und also wie das Leben war als Kind, ne? Also so, wir haben so, sind so die Stationen durchgegangen und dann fallen halt auch mal so Stichworte, ja, und wir waren halt die Türken und da waren die Russen und da waren die Albaner, ne? Also wo es ja eben auch, Konflikte gibt, die ein bisschen ethnisch nochmal aufgeladen sind in einer gewissen Weise. Und jetzt kommen ja bei euch in den Trainings, kommen die ja alle zusammen. Ist das auch eine Herausforderung, also wenn es darum geht, Vertrauen aufzubauen und irgendwie zusammenzukommen und den anderen vielleicht jenseits seiner Herkunft oder seines kulturellen Hintergrundes halt auch zu betrachten und zu sehen?
Also ich würde sagen, mir persönlich, ich bin ja auch Trainer im Jugendkonfliktmanagement, ist das noch nicht aufgefallen. Das läuft eigentlich ziemlich gut. Ich glaube auch, dass die alte Entwicklung, die es früher gab, das waren die Türken, das sind die Russen, die gibt es heutzutage kaum noch. Also ich habe auch als Klickenbegleiter gearbeitet oben im Fasanhof und da war das eigentlich so, dass in den Gruppierungen es immer gemischt war. Also die kommen ja schon aus Schulen, wie zum Beispiel der Kaschomburg-Schule, wo es so allgemein schon gemischt ist, sehr stark gemischt ist und treffen sich dann auch mit gemischten Leuten. Also das ist, die Entwicklung geht dahin, dass sie alles irgendwie zusammenfindet. Von daher hatten wir generell eigentlich gar keine Probleme damit. Mhm. Bis jetzt. Also es lief immer ganz gut mit dem Vertrauen.
Also ich finde, dass wir alle davon profitieren durch die bunte Mischung. Durch die unterschiedlichen Kulturen, ob es Essen ist oder Musik oder ja, einfach alles. Wir sind eine ganz bunte, gemischte Truppe und irgendwie wie so eine kleine Family.
Kannst du konkret was sagen, wo das dich so bereichert hat oder wo du gesagt hast, hoppla, es gibt ja noch was ganz anderes für mich, was oder ganz andere Werte, die vielleicht für andere eine Rolle spielen, die ich so noch gar nicht gesehen habe?
Also ich bin schon Multikulti aufgewachsen, hatte Freunde aus unterschiedlichen Ländern. Das war für mich nichts Neues jetzt. Also ich finde es aber immer als eine Bereicherung. Für mich schon immer. Und was war nochmal die Frage?
Naja, also inwieweit da tatsächlich, also so ganz konkret, ne, also man kann das ja immer, ich sag's mal vielleicht ein bisschen anders, ne? Also wir Bio-Deutschen, die wir wissen, uns korrekt, politisch korrekt zu verhalten. Ja, und sozusagen, ja, das ist eine ganz tolle Bereicherung und so weiter, aber ob man das tatsächlich in sein Leben integrieren kann, das steht vielleicht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Ne? Und ihr seid ja jetzt sozusagen an der Quelle, wo du tatsächlich solche Erfahrungen mit ganz konkreten Menschen machst. Ne? Und die Frage war, mal ein Beispiel, wie hast du es erlebt oder was hast du erlebt, wo du vielleicht auch ins Nachdenken gekommen bist über deine eigene über deinen eigenen Erfahrungshintergrund oder wo du das so als Bereicherung empfinden konntest, dass die Truppe eben so bunt ist. Also Essen war gerade ein Beispiel, aber ne, gibt es vielleicht da noch andere.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das zum Beispiel eine sehr große Bereicherung. Obwohl ich sehr Multikulti aufgewachsen bin, finde ich, dass es zum Beispiel auch, wenn man sich die deutsche Kultur ansieht, ja auch nochmal Unterschiede gibt zwischen der ärmeren Fraktion, des Mittelstandes und dann nochmal der reicheren Fraktion oder denjenigen, die nochmal ein bisschen mehr unternehmen, die ein bisschen weniger unternehmen. Und so sieht es natürlich auch in anderen Kulturen aus. Und die Erfahrung ist es eigentlich einfach mal, die verschiedenen Arten von verschiedenen Kulturen eigentlich kennenzulernen. Also ich für meinen Teil zum Beispiel habe durch die Christiane Grischek sehr viel von einer deutschen Kultur kennengelernt, die ich erstmal gar nicht so kannte. Weil da, wo ich gewohnt habe, kannte ich eher die niedrigere Schicht, die hat eher in unserer Gegend gewohnt und da war die deutsche Kultur für mich, wo ich gedacht habe, damit kann ich mich eigentlich nicht identifizieren und zwar gar nicht. Aber als ich mich dann immer mehr mit Christiane unterhalten habe, hat sich mein Weltbild im Allgemeinen auch einfach verändert und es verändert sich heute noch und das die ganze Zeit, also ständig eigentlich. Also der Umgang mit den verschiedenen Kulturen verändert mein eigenes Weltbild.
Mhm. Und das ist ja, wahrscheinlich ist das ja ein Prozess einfach. Wenn das mal losgegangen ist und man so eine gewisse Wachheit, sage ich mal, hat dafür, dann beobachtet man oder nimmt vielleicht auch Dinge anders wahr.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme jetzt viele Sachen anders wahr, gerade auch zum Beispiel Körpersprache. Wie man so weiß, ist im Süden zum Beispiel, ist es körperbetonter, man ist sich gegenseitig sehr viel näher. Das war für mich oft eigentlich auch ein großes Problem, weil die Leute natürlich abgeschreckt sind teilweise, weil sie mehr Distanz haben wollen und ich will mehr Nähe haben.
Also das heißt, du hast mich abgeschreckt, weil du mir so eng auf die Pelle gerückt bist?
Genau.
Okay.
Und ich bin dann natürlich, ich wollte dann immer näher und sie haben sich dann noch mehr distanziert und das war ein Problem. Aber nachdem ich einfach mitbekommen habe, dass es einfach für andere Menschen andere Grenzen gibt, achtet man auch mehr drauf und dann funktioniert die Kommunikation zum Beispiel auch sehr, sehr viel besser.
Also ich für mich habe überhaupt gar keine Berührungsängste, auf andere Menschen zuzugehen, ob egal welche Kultur, welche Nationalität und ja.
War es mal anders? Nee, aber du hast erzählt, du hast schon sozusagen so ein...
Es ja, war eigentlich also schon immer so, aber jetzt... Also mir fällt das jetzt gar nicht auf. Ist das jemand, der aus der Türkei ist oder aus... Für mich sind alle da überhaupt gar keine Berührungsängste. Ich finde das eine Bereicherung für mich, mit unterschiedlichen Kulturen ja, zu tun zu haben. Man lernt viel dazu.
Bitte.
Ja, vielleicht kann man auch nochmal sagen, Konflikte entstehen ja oftmals, weil man den anderen nicht kennt oder auch andere Kulturen nicht kennt, weil jeder nimmt bestimmte Dinge auch anders auf, wie er sie gelernt hat. Und das ist ja wirklich eine Stärke von dem Verein. Es gibt unterschiedliche Kulturen, dadurch kann man viel mehr Verständnis für den Gegenüber entwickeln und kann das eben dann und kann eben Konflikten da auch mehr vorbeugen. Und das finde ich ist eine prima Sache, weil es gibt oftmals viele Vereine, die haben halt nur Deutsche, nur Türken und so. Und da ist ja schon eine Abgrenzung mit impliziert. Und das finde ich halt hier gut, dass wir verschiedene Nationalitäten auch haben, die gegenseitiges Verständnis für die Situation entwickeln und damit auch im Prinzip auch konfliktorientierter oder lösungsorientierter in bestimmte Situationen reingehen können. Weil sie wissen, der denkt ja gar nicht so wie ich. Da der denkt, ich hätte ihn jetzt beleidigt, dabei war das gar keine Beleidigung, aus einer kulturellen Sicht ist es eine gewesen. Ja. Also ich glaube, das ist so das Wertvolle an so einer gemischten Gruppe, sage ich mal.
Und das heißt, es gibt dann dazu halt auch, also das habt ihr dann als Ausbildende oder, ne, oder Trainer halt auch einen Hintergrund dazu, den ihr euch erarbeitet habt. Also wie ticken in Anführungszeichen andere Kulturen oder wie kann ich das wahrnehmen und wie kann ich dann sozusagen damit halt auch irgendwie umgehen? Ist das so, Christiane? Also
ich glaube, den theoretischen Hintergrund, da sind Frank und ich die Einzigen, die den theoretisch erarbeitet haben. Ansonsten geht es bei uns eher, das wirklich über das gemeinsame Handeln, gemeinsame Tun von anderen was mitkriegen, kennenlernen und sich darauf einstellen.
Das ist ja auch unsere Grundhaltung im Training, heißt ja auch nicht nur, wir bringen den Jugendlichen was bei, sondern wir lernen auch von den Jugendlichen. Das bedeutet, umso mehr Jugendliche wir hatten, umso mehr verschiedene Kulturen wir hatten, umso mehr sind wir auch bereichert in den Erfahrungen mit verschiedenen Kulturen.
Okay, wir machen nochmal an dieser Stelle eine kurze musikalische Pause und hören uns gleich wieder im Stadtlabor. Bis gleich. Ja, willkommen zurück im Stadtlabor. Unser Thema heute Jugendkonfliktmanagement und die Arbeit des Vereins Respekt e.V. Wir haben gerade vor der Pause gehört, dass ja von einer Gegenseitigkeit sozusagen auch im Training, ne? Also so, das heißt, der Trainer ist nicht nur der Tolle, der sozusagen vermittelt und dass das eine Einbahnstraße ist und ich sage, so musst du den Konflikt lösen, sondern du hast gerade gesagt, man kann auch was davon lernen, ne? Und meine Frage ist, was kann ich jetzt von einem 16-Jährigen, der gerade keinen Bock auf Schule hat, was kann ich von dem lernen? Also habt ihr da konkrete Beispiele, was man so mitnehmen kann?
Viele. Was ich ganz konkret gelernt habe von einem Teilnehmer, ist meine Wahrnehmung von Körpersprache. Der war perfekt schon, als er bei uns ins Training kam und das fand ich cool und das wollte ich auch können. Und dann habe ich bei dem abgeguckt. Wie macht er das? Auf was achtet der? Woran macht er was fest? Und ich behaupte, das habe ich im Laufe der Jahre gelernt.
Von dieser Person, also wenn du sagst, der war perfekt, also in welcher Form? Also was seine Körpersprache angeht?
Nee, nicht was seine eigene angeht. Die von den anderen zu analysieren.
Ach so.
Das hat ja ganz klar was mit unterschiedlichen Welten zu tun. In meiner Welt ist es nicht so wichtig, dass ich die Körpersprache ganz exakt definieren kann oder erkennen kann. Weil ich mich in einer relativ sicheren Welt bewege, wo mir auch verziehen wird, wenn ich mal falsch reagiere. Unsere Teilnehmer kommen häufig aus Welten, wo ein kleiner Fehler, ein kleines Missdeuten einer Körpersprache eine Faust in der Fresse bedeutet. Und da ist es eben wichtiger, dass einem solche Fehler nicht passieren, sondern dass man exakt voraussehen kann, wie der andere sich verhalten wird.
Okay, gibt es noch andere Beispiele so, wo ihr was aufgenommen habt, also die als Trainer arbeiten, was so gekommen ist, wo man sagt, Mensch, toll, dass ich das irgendwie mitbekommen habe. Ich habe gerade die Geschichte erzählt von einem 4-jährigen Jungen, den ich interviewt habe, wegen der Baustelle in der Friedrich-Ebert-Straße. Und dieser Junge war mein Baustellenexperte und er hat mir ganz viel über Baustelle, über tolle Bagger und über diverse Dinge erzählt, die er aus seiner kindlichen Wahrnehmung sozusagen mitbekommt. Und ich habe Sachen gelernt, von denen ich vorher nicht wusste, dass man, ne, also dass es sie gibt oder weil es natürlich für mich auch schon so weit weg ist. Ne? Also so, dass es war für mich so ein Beispiel, wo ich sage, Mensch, da ist es toll gewesen, sich auf die Geschichte und auf den Hintergrund eines anderen einzulassen, obwohl ich auch sagen kann, was will der kleine Scheißer hier eigentlich? Ne? Ich weiß doch Bescheid, aber so ist es ja nicht. Ne?
Ja, was grundsätzlich solche Dinge angeht, da haben wir ja eben aufgrund der ganz unterschiedlichen Kulturen, der unterschiedlichen Biografien eine ganze Menge, was wir mitkriegen. Ja, also von Navid habe ich exakt gehört, wie man hier so in Deutschland einreist. Das ist das, was im Moment dauernd durch die Presse geht. Ja, Bootsflüchtlinge. Und dann habe ich da jemanden, der kann mir das aus erster Hand erzählen, wie das so ist, wie man sich dabei fühlt, was man denkt, wie es einem geht. Mit Azad habe ich jemanden, der mir ziemlich genau vermitteln kann, wie man sich durch diese Welt bewegt, wenn man im Rollstuhl sitzt. Was da geht, was da nicht geht, auf was ich achten muss. Und mit Tamina habe ich jemanden, wo ich einen ganz großen Einblick bekommen habe, wie sich ein junges Mädchen oder mittlerweile eine junge Frau, wir kennen uns ja schon länger, in Deutschland bewegt, die mit zwei Kulturen oder zwischen zwei Kulturen, das weiß ich manchmal bei dir nicht so genau, die sich bewegt und wie sie da so ihre Identifikation findet.
Na gut, das ist ja jetzt für dich vielleicht erstmal ganz charmant sozusagen, das so mitzubekommen, aber du hast es ja selber gesagt, du bewegst dich in einem vergleichsweise sicheren Kontext sozusagen, ne? Und da ist das dann auch relativ leicht, das als Bereicherung zu empfinden. Und wie ist es für diejenigen sozusagen, also was bekommen die jetzt zu euch dann kommen damit, also die dir diese Bereicherung vielleicht bescheren, ne? Was nehmt ihr sozusagen mit dann aus dieser Arbeit?
Also ich bin ja selber dahin gekommen. Meine allgemeine Bereicherung war, wie ich auch schon gesagt habe, dass ich viel mit Christiane geredet habe, meine Weltanschauung sich viel verändert hat. Infolgedessen lernt man aber auch zum Beispiel, wenn wir gerade Schlagfertigkeit machen. Schlagfertigkeit ist etwas, was so viele Varianten hat, dass man eigentlich immer irgendwie einen neuen, coolen Spruch finden kann, und das können Jugendliche meiner Meinung nach, gerade diese 16-Jährigen, die gar keinen Bock auf Schule haben, die können das am besten. Denen fällt sofort irgendwas ein, um einfach nicht das machen zu müssen, was sie machen müssen oder sollten.
Du hast es gerade gesagt, also Schlagfertigkeit ist eine sozusagen der Übungen, genau. Also so, wo man mit umgeht. Wie sieht das konkret aus? Also am Beispiel einer solchen Übung oder auch am Beispiel von anderen Übungen? Also was macht ihr da, damit unsere Hörerinnen und Hörer sich ein bisschen was vorstellen können darunter? Also wenn ich jetzt in einer Trainingssituation bin.
Also bei Schlagfertigkeit ist eine relativ unspektakuläre Übung, ne? Da haben wir Kärtchen mit Beleidigungen. Wir beleidigen die Teilnehmer und die müssen sich coole Sprüche ausdenken. Aber wir haben natürlich auch noch viel spannendere Übungen. Wir hatten ja vorhin mal das Thema Vertrauen. Ja. Tamina möchte was sagen, aber die traut sich nicht so richtig. Tamina, Vertrauensübung.
Ja, das ist die Linie.
Kannst du es versuchen zu beschreiben?
Was haben wir gemacht? Du musstest auf den Tisch steigen und dann?
Nein, das mit der Linie meine ich, dass wie immer ein Spielzeug oder so nehmen sollten. Die
Lebenslinie.
Genau, die Lebenslinie.
Okay, deine Lebenslinie.
Ja, und immer Schritt für Schritt was erzählen sollten, wie es in unserem Leben abläuft. Oder so
war das. Genau. Das haben wir speziell auf Konflikte bezogen. Da geht es darum, also das ist eine Biografiearbeit, was habe ich bis jetzt in meinem Leben erlebt, welche Konflikte habe ich erlebt und wie bin ich damit umgegangen und kann ich da irgendwelche Rückschlüsse draus ziehen. Navid, du hast noch eine Übung zum Vertrauen.
Ja, zum Vertrauen und Glauben wollte ich sagen. Im Konfliktmanagement kommt aus verschiedene Kultur, also die Jugendlichen, und da sind alle zum ersten fremd. Zum Beispiel, ich kenne nicht Christiane und Christiane kennt mich nicht. Und da haben wir auch eine Übung. Sorry, mein Deutsch ist nicht so gut.
Ist okay, wir verstehen alles.
Ja. Wir haben auch da eine Übung gemacht. Das ist zum Beispiel, wie nennt man das? Augenbinden. Wie nennt man das?
Augen.
Wie nennt man das?
Augen verbinden?
Also ja, genau. Einfach Augen zu machen. Ne? Und da gehst du mit jemand anderem und du verlässt dich auf denjenigen, aber du kennst den überhaupt nicht. Das ist ein fremder Mensch. Aber du vertraust den, du glaubst den, du probierst mit dem, ob du den noch mehr vertraust und du lernst dabei auch was. Und das hat auch mit dem Vertrauen und Glauben zu tun, weil heutzutage, man kann nicht jemandem schnell im Leben vertrauen oder glauben.
Und ist das dann, also jetzt mal von der Vorstellung her, findet das dann in einem geschlossenen Raum statt oder nehme ich dich, du hast die Augen verbunden und ich gehe mit dir durch die Stadt oder wie stelle ich mir das vor, jetzt so vom Setting auf Neudeutsch?
Also wir machen das so, das ist generell bei uns in unseren Räumen. Da dürfen sie sich dann relativ frei bewegen, auch nach draußen, aber nicht zu weit weg, so dass wir natürlich alles auch nochmal ein bisschen im Auge haben können. Gerade weil, wenn sie sich noch nicht so gut kennen, wir sie nicht einfach losschicken wollen. Dadurch fühlen die sich natürlich auch in gewisser Maße geschützt durch uns und trauen sich überhaupt auch erst, diese Übung zu machen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass ich mich einfach von jemandem führen lasse, den ich überhaupt nicht kenne, und zwar durch die Stadt, wo kein gesicherter Rahmen drumherum ist. Also wir machen das so, dass ein relativ gesicherter Rahmen drumherum ist.
Also die Übung mit den verbundenen Augen ist das eine, und das andere ist dann, dass wir nach Frankfurt fahren in den Dialog im Dunkeln, wo man wirklich durch komplett dunkle Räume geht, von einem blinden Menschen geführt wird, und da kann man dann auch nicht mehr mogeln. Ne? Bei den verbundenen Augen kann man ja nochmal unten drunter durchblinzeln, aber da geht es dann wirklich darum, dass man sich absolut auch auf die anderen verlassen muss und auch auf sich selbst.
Also meine Lieblingsvertrauensübung ist das Stage Diving. Das kennt man vielleicht von Konzerten, wo man sich einfach nach hinten ins ganze Publikum wirft. Und diese Übung machen wir auch. Es kostet auch Überwindung und man muss natürlich den anderen vertrauen, dass die einen auffangen. Tamina hat die Übung auch mitgemacht. Wie war das so für dich?
Genau, erstmal war es halt, auf jeden Fall würde ich das nicht bei Leuten machen, die ich gar nicht kenne. Und das haben wir auch erst später gemacht. Wir haben mehrere Vertrauensübungen gemacht. Und ich hatte erstmal Angst, wirklich Angst, dass mich keiner dann auffängt am Ende. Und am Ende habe ich halt mich fallen lassen und die haben mich halt gefangen. Und deswegen, da habe ich auch gemerkt, dass ich denen vertrauen kann. Aber trotzdem ist halt die Angst da. Ja, okay, aber trotzdem habe ich dir halt vertraut und ich wiederhole.
Hattest du Mut?
Ja, genau.
Das heißt, wie viele Leute fangen einen dann so auf? Also wenn wie viele sind das? Also ich meine, bei Konzerten hat man ja so eine riesen Truppe. Wie viel braucht man, um Stage Diving zu machen, sozusagen in eurem Kontext?
Kommt auf die Größe der Teilnehmer an. Ja, also wir machen das etwas geordneter. Das heißt, wir stellen uns in der Reihe auf und einer der Teilnehmer wird über die Köpfe in der Reihe nach hinten transportiert. Also das ist unser Stage-Diving. Wir machen es nicht so ganz ungeordnet wie auf einem Konzert.
Okay, wir machen nochmal eine kurze musikalische Pause jetzt im Stadtlabor und hören uns gleich wieder. Willkommen zurück im Stadtlabor. Wir haben jetzt sozusagen unsere letzte Runde. Jugendkonfliktmanagement ist heute unser Thema mit Teilnehmern und Initiatoren des Vereins Respekt e.V., und die Alexandra Serjogin durfte bei einem dieser Trainings mit dabei sein und hat sozusagen mal beobachtet, was denn da gemacht wird. Und Frau Serjogin, können Sie erläutern, wie das auf Sie gewirkt hat und was Sie da gesehen haben?
Ja, also neben den Vertrauensübungen gibt es ja auch Übungen, bei denen ein Konflikt eben suggeriert wird und der Teilnehmer muss auf diesen Konflikt reagieren. Was ich persönlich sehr bewundernswert fand, ist, dass die Teilnehmer tatsächlich die Situation dann ernst nehmen. Also wenn mich eine Person, die ich gut kenne, angreifen würde, beziehungsweise einen Konflikt suggerieren würde, könnte ich mir vorstellen, dass ich mir das gar nicht gelingen würde, es richtig ernst zu nehmen. Aber die Teilnehmer gehen richtig drauf ein und versuchen, diesen Konflikt zu lösen. Christiane, könntest du dann vielleicht eine Übung beschreiben, wie sie so, also diese Deeskalationsübungen, wie sie so aussehen?
Die sind relativ einfach. Wir bauen zwei Tische auf. Einer der Trainer steht davor und die Teilnehmer sollen an uns vorbei durch diese Gasse, also durch diese zwei Tische gehen. Und die Aufgabe ist, sie dürfen uns nicht anfassen, sie dürfen uns nicht beleidigen, sondern sie müssen durch ihre Präsenz zeigen, dass sie wirklich da durch wollen, aber sie dürfen es eben nicht eskalieren lassen. Und wenn wir das Gefühl haben, das gelingt ihnen, dann gehen wir zur Seite. Wenn wir beleidigt werden, angegriffen werden, dann bleiben wir stehen oder pöbeln oder schubsen eben zurück. Und das, was du jetzt gesagt hast, was dahinter steht, warum die das ernst nehmen, ist eben, dass wir in der Situation also selber sehr überzeugend sein müssen. Und dann gibt es bestimmte Mechanismen, die hat jeder von uns, die hat jeder Mensch, auf die man in der Stresssituation zurückgreift. Und das, was wir machen, ist, die Teilnehmer unter Stress zu setzen, sodass sie nicht mehr großartig nachdenken können und sich schicke Strategien ausdenken, sondern dass sie automatisch auf das zurückgreifen müssen, was in ihrem Hirn abgelegt ist. Und das ist dieser Mechanismus, der greift, und das ist der Grund, warum die das auch ernst nehmen.
Und das schafft, also das ist in dieser, ich sag mal, in dieser Laborsituation ist das leistbar. Ne, weil man kann ja auch so Rollenspielen, kann man auch sagen, hahaha, ne, und man macht irgendwie, also so. Das heißt, die Teilnehmer sind dann halt auch mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit dabei.
Das liegt an den Trainern. Also wenn ich das Ganze nicht ernst nehme als Trainerin, dann kommt das natürlich auch bei den Teilnehmern an. Wenn ich mich da reinversetze, wenn ich an meine eigenen Aggressionen komme, dann wird das bei dem anderen auch ankommen.
Hm. Und vielleicht nochmal so ein Thema, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Alle, die jetzt hier im Raum sitzen, die kommen ja freiwillig. Ja, oder, ne, und irgendwie muss es ja, also, ne, gibt es ja, ja, es gibt ein Motiv dafür, ne, und vielleicht könnt ihr vielleicht nochmal sagen, was zieht euch sozusagen oder was hält euch auch, weil ich habe gehört, also das hast du gesagt, Christiane, du hast ja mit einigen Leuten schon jahrelang Kontakt, ne, die dann sozusagen von einer Teilnahme an dem Jugendkonfliktmanagement dann zum Trainer geworden sind oder ne, also man es gibt ja dann sozusagen offensichtlich bei Respekt e.V. auch verschiedene Möglichkeiten, ja, bei der Stange zu bleiben und weiter zu lernen. Ne? Also so habe ich es verstanden.
Ja, also dazu kann ich was sagen. Ich bin ja auch jetzt schon, so, glaube ich, seit 7 oder 8 Jahren dabei. Anfangs war ja das Jugendkonfliktmanagement das Training, was mich sehr interessiert hat, weil ich Konflikte sehr interessant fand. Dazu ist dann später gekommen, dass ich mit Christiane und das ganz speziell mit ihr viel aber auch über mein Weltbild gearbeitet habe, was mich sehr interessiert hat, und deswegen bin ich so stark immer auch auf Christiane eingegangen. Und jetzt ist das einfach so, es macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß. Und das ist es, glaube ich, auch. Wir machen auch viele Aktionen zusammen, die man im Grunde alleine nicht so machen würde, wie zum Beispiel das Kirchturmabseilen. Also ich glaube nicht, dass man da irgendwie privat auf die Idee kommt, sowas zu machen.
Ja.
Bei mir war das zum Beispiel so, ich habe dadurch sehr viel Vertrauen gelernt und dass ich mich auch selber wehren kann. Wenn jetzt zum Beispiel mich jemand anpöbelt, habe ich mich früher immer zurückgezogen. Und ich habe jetzt dadurch gelernt, dass ich mich halt da zur Wehr setze.
Also auch so Thema Schlagfertigkeit und,
genau.
Und Umgang, also Umgang mit so einer Situation.
Richtig.
Ja, das große Thema ist auch Selbstbewusstsein. Ja? Wenn man kein Selbstbewusstsein hat, dann...
Das habe ich dazu gelernt, Selbstbewusstsein.
Genau.
Es fiel ja auch so ein Stichwort, wir sind eine kleine Familie, hast du ja gesagt.
Ja.
Ist das vielleicht auch ein Grund, warum man freiwillig sozusagen immer wieder kommt, weil man dieses Familiengefühl irgendwie auch hat oder so ein Zusammengehörigkeitsgefühl? Ist das so?
Ganz stark sogar. Also wir haben sogar eine Zeit lang, haben wir immer Christian unsere Respektmami genannt. Also wir hatten viele solche Sachen. Also es geht viel um Familie, um Zusammengehörigkeit. Und das kommt, glaube ich, auch einfach von den ganzen Aktionen, die wir zusammen starten und machen.
Jetzt, Janina, wir hatten vorhin kurz gesprochen, du bist ja sozusagen jetzt als Praktikantin von außen eingestiegen bei Respekt e.V. und machst da mit. Wie ist denn das für dich, also so vom Blick her? Oder hattest du im Vorfeld schon Kontakt mit den Leuten oder mit dem Jugendkonfliktmanagement?
Nein, eigentlich gar nicht. Also das ist auch das Interessante. Ich hatte eigentlich so von der Uni mehr oder weniger einen theoretischen Hintergrund nur und habe halt dann hier quasi den praktischen gelernt. Und halt, also was ich spannend finde, ist einfach, dass ich in so einem ganz anderen Kosmos war vorher und halt hier quasi was ganz anderes nochmal gelernt habe. Also quasi einen Blick über den Tellerrand auch, kann man sagen.
Und du studierst soziale Arbeit, ne? Mhm. Also so. Und ist das dann einfach auch so ein Punkt, also letztendlich ja so eine tatsächliche Auseinandersetzung mit dem, was hinterher auf einen zukommt, oder? Also in einer realen Arbeitssituation?
Auf jeden Fall, also mal klar, man lernt mal was ganz anderes. Also man lernt eigentlich dann die Realität erst wirklich kennen. Also was wirklich auch klappt, was man theoretisch gelernt hat und was auch gar nicht anwendbar ist, natürlich solche Sachen auch, aber halt auch einfach, wie die Realität ist. Mhm.
Okay, wir haben jetzt noch 2-3 Minuten, in die wir sprechen können vielleicht. Nochmal ganz kurz an euch. Also Christiane, du hast davon erzählt, dass ihr auch halt in Schulen geht und so weiter. Also was kann ich sozusagen von Respekt e.V. bekommen, wenn ich eine Unterstützung brauche, beispielsweise, wenn ich mich in pädagogischen oder sonstigen Kontexten bewege? Wie sieht das aus?
Ja, ganz konkret kannst du unsere Konfliktmanager bekommen. Die sind buchbar. Also natürlich nur, wenn die selber weg können. Das heißt ja nicht, dass die hauptberuflich bei uns arbeiten, sondern die machen Ausbildungen, arbeiten, gehen zur Schule, studieren. Also die haben überall noch irgendeinen Zusammenhang. Wenn es aber ihre Zeit zulässt, dann gehen die mit an Schulen, in Jugendhäuser, also überall da, wo wir gebraucht werden. Das heißt, wir machen die Trainings direkt vor Ort. Und da haben wir ein ziemlich großes Spektrum. Also einmal geht es natürlich um Konflikte, um soziale Kompetenzen, Berufsvorbereitung, wie zum Beispiel so mit so einem Schwerpunkt Körpersprache, wie wirke ich denn, wenn ich einen Job anfange. Dann geht es um Mobbing. Also mobben können die schon, sondern wir machen dann natürlich ein Anti-Mobbing-Training. Um Deeskalationstrainings, Klassenzusammenhalt. Also wir machen auch Teambuildings in Unternehmen und das Gleiche kann man natürlich auch mit einer Klasse machen. Oh, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, das ist so unser Spektrum. Und da kommt dann ein Trainerteam und wenn es das zulässt, wird das Trainerteam begleitet von einem Jugendkonfliktmanager.
Ist das ein wichtiger Aspekt, dass ihr, also die Trainer, rein biografisch und altersmäßig noch ziemlich nah an der Zielgruppe seid?
Dankeschön.
Naja, dann danke ich auch nochmal.
Ist so meine. Nein, ist das ein Wicht? Vielleicht ganz kurz nochmal so als letztes Statement, weil vielleicht kann ich so jemanden cool finden. Ja, noch. Während ich so jemanden, ne, in meinem Alter und sage, komm, Opa, erzähl was. Ne? Also ist das so eine Erfahrung, ne? Also dass das auch ein Thema ist?
Ja, ganz oft, bei mir war es ganz oft so, dass ich als Vorbild genommen wurde und gesagt wurde, ja, so will ich auch sein. Außerhalb dessen hat man auch nochmal einen ganz anderen Bezug zu den Jugendlichen. Man spricht teilweise noch sozusagen den jugendlichen Slang. Also das setze ich mal in Anführungszeichen. Ich verstehe, was sie sagen, auch wenn sie es versuchen, indirekt zu sagen oder irgendwie versteckt in ihrer Sprache zu sagen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil.
Ist es unwahrscheinlich, ist es ein Vorteil, dass viele von euch zweisprachig sind, also dass sie sozusagen, ja, ne, also noch eine andere Sprache beherrschen. Okay, vielen Dank. Wir sind in diesem Stadtlabor sozusagen durch damit. Wir bedanken uns bei unseren Gästen für die Ausführungen und wünschen viel Freude beim Vertiefen der gewonnenen Einsichten. Tschüss.